Lass mich zu Beginn mit zwei persönlichen Aspekten anfangen. Manchmal ist es so, dass wenn Leute Predigten vorbereiten, sie Schwierigkeiten haben bei der Vorbereitung und das geht ihnen eben nicht so von der Hand. Ich habe bei der Vorbereitung genau das Gegenteil erlebt. Das wollte ich einfach zur Ehre Gottes sagen, dass er in meiner Situation mir geholfen hat. Er wusste, dass ich ausgesprochen wenig Zeit habe. Irgendwie, und er hat es mir geschenkt, dass ich unter der Woche abends das so wie in einem Guss machen konnte. Das wollte ich einfach sagen. Auch mich bei euch bedanken, bei den Gebeten, die einen so begleiten. Bei manchen weiß man, dass er für einen betet, bei manchen weiß man nicht, dass er für einen betet, aber manchmal wird es wohl so sein, dass einen Gebete umgeben, ohne dass man es weiß, aber irgendwie dann spürt, und das wollte ich einfach auch dankend an euch loswerden. Wobei ich auch schon gestehen muss, am Anfang hatte ich, und vielleicht spielte der Joni auch darauf an, wenn er gerade sagte, er ist gespannt, was die Predigt wird. Als ich den Text so sah, habe ich mir gedacht, naja, es ist schwierig, da eine Predigt draus zu machen, aber gut, mal sehen. Der zweite Aspekt, den ich noch sagen wollte, auch persönlicher Natur, ist folgender. Ich hatte vor einigen Wochen, also oder sind es Monate, schon mal eine Predigt halten dürfen, und da hatte ich, glaube ich, auch gesagt, das ist Epheser 6 gewesen, das Verhältnis zwischen Sklaven und Herren, dass es für mich persönlich so ansprechend war, weil ich in einer Situation war, wo ich als Arbeitnehmer einfach eine schwierige Phase durchzumachen hatte, und durch diese Predigt so zur Ruhe und zur Besinnung und wieder so ausgerichtet worden bin. Also die war für mich gemacht, diese Predigt, die ich damals selber halten durfte. Und heute ist es wieder so ähnlich. Simon hat ein Händchen, oder vielmehr Gott hat ein Händchen, würde ich mal sagen. Heute bin ich in einer beruflich anderen Situation, bin selber ein bisschen mitverantwortlich für manche Leute und muss aufpassen, dass mich die Arbeit und auch die Gedanken an die Arbeit nicht auffressen. Also auch alles, was damit zu tun hat, was einem so dann durch den Kopf geht. Und auch da passt die Predigt und das Thema wieder so perfekt für mich. Also halte ich die Predigt in erster Linie wieder für mich. Vielleicht kann aber jemand von euch auch ein bisschen was mitnehmen. Bevor wir den Text lesen, will ich kurz beten. Wir bleiben sitzen. Jesus, es ist faszinierend für mich zu sehen, dass du uns so gut kennst, Herr, dass du mich so gut kennst und dass du immer wieder aufpasst auf uns, Herr, und durch dein Wort bemüht bist, Herr, unsere Gedanken auszurichten auf dich, auf das Wesentliche, auf das Wort, auf das Geistliche, auf das Himmlische, auf das Zukünftige. Ich danke dir, Herr Jesus. Danke dir für dein Wort, für deine Liebe, für deine Güte und Gnade und bitte dich so sehr, Herr, dass nicht nur ich, sondern wir einfach lernen von diesem Nehemia und deinem Wort und dass du es schaffst, Herr, uns durch deinen Geist und dein Wort auch innerlich und äußerlich zu verändern, Herr. Amen. Text steht in Nehemia 5, Verse 14 bis 19. 12 Jahre war ich Statthalter der Provinz Judäa, vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. In dieser Zeit verzichteten meine Verwandten und ich auf die zusätzlichen Abgaben, die uns zustanden. Meine Vorgänger hatten sich am Volk bereichert. Sie hatten nicht nur Brot und Wein von ihm verlangt, sondern zusätzlich noch 40 Silberstücke pro Tag. Auch ihre Mitarbeiter beuteten das Volk aus. Doch ich handelte nicht so, denn ich hatte Ehrfurcht vor Gott. Ich setzte meine ganze Kraft daran, beim Bau der Stadtmauer Jerusalems mitzuhelfen, und auch alle Männer, die für mich arbeiteten, waren beteiligt. Keiner von uns kaufte für sich selbst Land. An meinem Tisch waren regelmäßig 150 führende Juden zu Gast. Dazu alle, die aus den umliegenden Völkern zu uns gestoßen waren. Jeden Tag ließ ich ein Rind, 6 der besten Schafe und viel Geflügel schlachten und zubereiten. Alle 10 Tage wurden die verschiedensten Weine in großen Mengen bereitgestellt. Für die Kosten kam ich selbst auf. Trotzdem verzichtete ich auf die zusätzlichen Abgaben, die mir als Statthalter zustanden, denn das Volk musste für den Bau der Stadtmauer schon genug aufbringen. Mein Gott, vergiss nicht, wie viel Gutes ich für dieses Volk getan habe. Also wie gesagt, als ich den Text mal gelesen habe, also ich wusste, ich soll dazu was sagen, habe mir gedacht, naja, es ist schwierig, da ist was beschrieben, es ist relativ einfach. Was machst du draus? Festgestellt habe ich, dass man ihn zumindest gut untergliedern kann, den Text, in 4 Teile. Ich habe es mal genannt, erstens die Bereicherung, keine Bereicherung als Statthalter. Zweitens, Nehemia ist Vorbild in seiner Arbeit, geht voran mit gutem Beispiel. Drittens, er ist ausgesprochen großzügig und gastfrei. Und viertens, er erwartet alles und seinen Lohn von Gott. Diese Einteilung ist letztlich auch schon die Gliederung des ersten Teiles der Predigt, also diese vier Punkte, die man so an dem Text schön ersehen kann. In einem zweiten größeren Teil, der gar nicht so groß ist, aber ein Überpunkt ist, wollen wir uns noch anschauen, warum Nehemia so war, wie er war, oder was ihm geholfen hat, so zu sein, wie er war. Und im letzten Punkt wollen wir versuchen, eine Anwendung zu finden auf uns, was kann uns helfen, das so unser Leben so zu gestalten, wie es Nehemia gemacht hat. Uns wird in diesem Kapitel natürlich werden ein paar Aspekte beschrieben über diesen Nehemia, über sein Leben, aber letztlich wird uns eine Person vor Augen gestellt, nämlich es wird das Wesen dieser Person ersichtlich in dem, was da steht. Der Nehemia wird uns als Leiter vorgestellt. Gleichwohl ist die Predigt nicht nur für Leiter gedacht oder für Leute, die Leiter werden können oder wollen, sondern letztlich für jeden. Manche Leute sind in der Familie Leiter, manche sind in der Arbeit Leiter. Und die Ruth Müller hatte, ich habe so viele Eindrücke heute Morgen bekommen, dass ich versuche, so ein paar noch einzubauen. Die Ruth Müller hat mir vorhin gesagt, das fand ich so schön, dass wir alle Saiten mit AI, also diese Klavier- oder Gitarrensaiten, im Konzert Gottes sind, wir alle. Wir alle sind also Teil des Reiches Gottes, wir spielen an diesem Reich Gottes mit und deswegen ist diese Predigt und vor allem das, was über den Nehemia gesagt wird, für jeden relevant und für jeden wichtig. Erstens, wenn wir lesen, dass der Nehemia 12 Jahre Statthalter war, ihr erinnert euch vielleicht, am Anfang hat er den König Artaxerxes gefragt, ob er da weggehen kann. Und dann hat er ihm eine bestimmte Zeit genannt, als der ihn fragte, wie lange er denn wegbleiben würde. Interessant, ob er da 12 Jahre genannt hat oder gesagt hat 12 Monate, ich weiß es nicht. Jedenfalls war er dann 12 Jahre da und er hat in dieser Zeit auf die zusätzlichen Abgaben, die ihm zugestanden hätten als Statthalter, verzichtet. Also er hat etwas nicht genommen, was er hätte nehmen dürfen. Und was wir da sehen ist, dass absolut keine materielle Gesinnung in ihm war. Keine Bereicherung als Statthalter, also absolut keine materielle Gesinnung in ihm und schon gleich dreimal nicht, wollte er sich auf Lasten oder Zulasten oder auf Kosten anderer irgendetwas aneignen. Wir sehen das Gegenteil von Gier und wir sehen auch, dass da jemand nicht maß- und ziellos nach Macht, Ehre und Ruhm strebt, sondern eigentlich das Gegenteil verkörpert. Wie ist der natürliche Mensch? Kann man da fragen, wie bin ich? Ich hatte mir daher geschrieben, Uli Hoeneß und so weiter und die ganzen Fußball-Weltfunktionäre, die sich für Millionen ihre Stimmen abkaufen lassen, aber vielleicht muss man gar nicht so weit gehen, sondern muss einfach nur sein eigenes Herz mal anschauen und ehrlich sich fragen, wie man ist. Der Beziehung. Im 1. Mose 6 steht, Vers 5, der Herr sah, dass der Mensch oder dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag des Lebens hatten sie nur eines im Sinn, Böses zu planen, Böses zu tun. Der Herr war bekümmert und wünschte, er hätte die Menschen nie geschaffen. Die Welt jetzt ist mit Sicherheit nicht besser als die damals. Allein wenn man sich anschaut, was Leute in die Luft sprengen und wen und warum, dann merkt man, die Welt ist böse. Natürlich jetzt nicht unbedingt in dem materiellen Bezug, aber was ich gelernt habe aus dem, was über Nehemia da steht, dass er das nicht nimmt, was ihm eigentlich zugestanden hätte, ist, dass man im geistlichen Bereich wahrscheinlich nicht mal immer mehr fordern muss, was einem zustünde. Also wenn ich geistlich arbeite, dann muss ich vielleicht nicht immer das einfordern, was mir zusteht. Vielleicht kann man es sogar noch weiter fassen, wenn ich geistlich bin, muss ich generell nicht immer einfordern, was mir zusteht. In jedem Fall war der Nehemia durch und durch geistlich. Er hatte eine durch und durch geistliche Gesinnung, was nur möglich ist, weil er offenbar voll des Heiligen Geistes war. Und er hat Prinzipien, die ganz wichtig sind im Wort Gottes, so wunderbar verinnerlicht. Und es würde auch uns gut tun, glaube ich, jedem Einzelnen, mir und euch, wenn wir auch zumindest über diese Aspekte nachdenken. Ich lese euch einige vor. Im Hebräer 11, Vers 10 steht zum Beispiel, wir sind nicht von dieser Welt, sondern die zukünftige suchen wir. Das heißt über den Abraham, denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Im Hebräer 13 steht noch was Ähnliches. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Also der Blick für das Zukünftige, weg von dem Irdischen hier. Der Mensch ist ja geneigt, immer das nur zu sehen, worin er lebt und was er hierfür alles tun kann, die Bequemlichkeit und auch das Geld und so weiter. Hier bei Nehemia und auch bei Abraham zum Beispiel sehen wir eben, oder auch bei Mose, dass sie nach vorne geblickt haben auf das Zukünftige. Matthäus 6 ist noch eine ganz wichtige Stelle für mich persönlich auch. Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie: Werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Sorget auch euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, wenn wir Schritte machen wollen auf Nehemia zu. Und dann hatte ich noch eine Stelle, und zwar im 1. Korinther. Da heißt sinngemäß, das Wesen dieser Welt vergeht. Auch diesen Aspekt sollte man nicht aus den Augen verlieren, wenn man zu sehr dazu neigt, materiell gesinnt zu sein. Wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht in diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was wir haben, wird bald vergehen. Also alles, was wir sehen, was wir uns erarbeiten können, was wir anhäufen, was wir scheffeln können, wird früher oder später vergehen. Und das fand ich so bemerkenswert, dass er das so lebt. Er weiß es nicht nur und sagt es nicht nur, sondern er lebt es. Ich habe ein paar Beispiele auch mitgebracht, die ähnlich waren wie der Nehemia. Luther zum Beispiel habe ich mir sagen lassen, ich habe es nicht geprüft, aber es ist eine verlässliche Quelle, der ich vertraue, der sagte mir, dass der Luther auch nach der Übersetzung der Bibel scheinbar sehr viele Bibeln weitergegeben hat, aber er hat sich an dem Weitergeben der Bibel nicht bereichert. Er hat sie nicht verkauft, um selbst reich zu werden, sondern er hat sie weitergegeben. Der war offenbar auch mit ärmlichen Verhältnissen zufrieden und war auch, so ähnlich wie der Nehemia, scheinbar sehr, sehr gastfrei. Also das Haus muss immer voll gewesen sein, aber die hatten auch immer Sorge, insoweit, als sie nicht genau wussten, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Mose ist auch so ein Beispiel, kennt ihr, steht in Hebräer 11, Vers 24. Schau, ich habe es jetzt nicht. Doch. Auch Mose vertraute Gott, denn als er erwachsen war, weigerte er sich, noch länger als Sohn der Pharao-Tochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Das finde ich auch so bemerkenswert. Der hätte ein cooles, gemütliches Leben haben können, ohne Sorge, ohne Stress. Aber was hat er gemacht? Er hat genau das Gegenteil gesucht. Und warum? Weil er einfach sich für Gottes Volk berufen wusste und weil er Gott als seinen Herrn erkannt hat. Und letztlich, das, was Joni vorhin auch schon anklingen ließ, mit der Selbstaufgabe, die in dem Kapitel vorher angesprochen ist, auch hier und natürlich auch auf Jesus hindeutend, wer ist der, der sich am meisten aufgegeben hat für uns selbst, ist Jesus natürlich, der Mensch gewordene Sohn Gottes. Das haben wir heute Morgen im Abendmahl auch schon mal gelesen, Alfred hat es in Philipper 2, Vers 6, steht sinngemäß, Jesus hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein und im Himmel zu bleiben, sondern entäußerte sich selbst und wurde Mensch und hat die Herrlichkeit eben verlassen, um auf der Erde zu dienen. Also auch Jesus war das Vorbild in diesem Kontext. Warum der Nehemia so gehandelt hat, steht da auch noch. Das könnte man leicht überlesen, doch ich handle nicht, so steht da, denn ich hatte Ehrfurcht vor Gott. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, den hatte ich in der letzten Predigt auch versucht zu beleuchten, Ehrfurcht vor Gott. Und die Ehrfurcht vor Gott, die führt auch dazu, dass man geistlich wächst, dass man gefüllt wird mit dem Geist, wenn man Ehrfurcht vor Gott hat. Wir wissen alle, dass es nicht meint, dass wir Angst haben vor Gott und dass wir schlottern müssen und dass wir einen unberechenbaren Schöpfer haben, der mit uns tut, was er will, sondern einfach, dass der Nehemia scheinbar wusste, da ist jemand über ihm, der ihn sieht, der ihn kennt, der auch genau weiß, was er mit allem, was er an Gaben hat, tut. Und das Vierte, was vielleicht auch entscheidend ist für uns, dem er irgendwann auch mal Rechenschaft geben muss über das, wie er sich verhalten hat und wie er all seine Mittel und auch seine Fähigkeiten, seine Kraft eingesetzt hat. Also er wusste, da ist jemand, der hat bestimmte Vorstellungen über mein Leben und ich werde ihm später mal sagen müssen, was habe ich mit meinem Leben denn angefangen. Diese Gottesfurcht war dann letztlich ausschlaggebend dazu, dass er eben Gott geachtet hat, den Schöpfer und aber auch das Geschöpf, indem er die Menschen nicht ausgebeutet hat. Zweitens, neben dem Umstand, dass er auf das verzichtet, was ihm eigentlich zugestanden wäre, ist er auch natürlich ein Vorbild im Anpacken, im Tun. Er geht beispielhaft voran. Ich setze mich mit meiner ganzen Kraft daran, beim Bau der Stadtmauer in Jerusalem mitzuhelfen und mit all seinen Mitarbeitern. Ich sagte vorhin schon, dass er ein Prototyp des Leiters ist. Und dann kann man sagen, er leitet durch Vorbildsein. Er hat natürlich auch schon gesprochen, aber ich denke, das Schwergewicht seines Vorbildes und seiner Leitersituation war einfach das Vorbild im Tun, im Machen. Andere konnten sich an ihm aufrichten, konnten mit ihm mitmachen. Bei uns war es jetzt auch so, mit dem Büchertisch waren wir dankbar, dass Bernd Kaske uns einfach einen Anschub geleistet hat durch verschiedene Erfahrungen, die er hatte, durch Equipment. Da konnten wir auch viel leichter mitgehen mit ihm. Das macht es einfach schöner, bequemer auch für die anderen, die keine so große Erfahrung haben. Vorbild für mich in dem Punkt Büchertisch ist auch mein Bruder, der geht jeden Samstag in München, Samstagabend auf die Straße und der ist eigentlich immer da, immer. Und die anderen, die wissen, da ist jemand, der ist immer da und dann gehen die auch leichter mit. Im Fußball, ihr wisst, dass ich Fußball begeistert war, manchmal noch bin, da gibt es zwei so Figuren, die das auch so verkörpert haben, finde ich. Eine ist der Stefan Effenberg, den manche so vielleicht ein bisschen einsortieren können. Das war jemand, der hat eine Mannschaft mitreißen können. Wenn es mal schlecht lief, also immer wenn es gut lief, braucht man den nicht, ne? Aber wenn es schlecht lief, dann war der jemand, der so dazwischen gehauen hat und der so Signale gesetzt hat. Und dann konnten alle anderen 10, die so Mitläufer waren, die haben gesehen, okay, da ist einer, der nimmt das Heft in die Hand und dann können wir auch wieder. Und dann hat das oft sehr gut funktioniert. Und Weltmeister ist Deutschland geworden, auch weil der Schweinsteiger dieses Heft so in die Hand genommen hat. Also da gab es immer einen Leader, wenn bestimmte Erfolge erzielt worden sind, jedenfalls im Fußball. Und ich denke, so ist es in der Gemeinde auch. Wenn man geistlich was bewirken will und was erreichen will, dann braucht es Leute, die einfach vorweg marschieren. Ohne Rücksicht auch auf eigene Belange, an denen sich andere orientieren können, denen andere nachlaufen können. Und ich denke, der Nehemia konnte die anderen auch viel besser motivieren, weil er mittendrin war. Ja, wenn der jetzt in irgendeinem gemütlichen Hotel gesessen hätte, beim 10-Gänge-Menü und hätte dann den anderen gesagt, ja, macht mal, das ist cool, was ihr macht da, baut im Staub und Dreck, dann hätten die auch ihn irgendwann sicher nicht mehr ernst genommen und wären wahrscheinlich demotiviert gewesen. Er war mittendrin. Und vor dem Hintergrund ist er auch, denke ich, natürlich viel glaubwürdiger. Er ist echt, die Jugend zeichnet sich, oder gibt sich das Motto echt. Er war auch echt, er war authentisch. Und so ist es in der Gemeinde auch. Wenn ich den Tino sehe, als Leiter des Immo-Teams, wenn der immer nur uns E-Mails schreibt, was ist zu tun, und wart aber nie gesehen auf der Baustelle, dann wird sich auch jeder fragen, ja, wie ernst sollen wir denn das alles nehmen? Auch da gibt es Beispiele. Alexander der Große muss scheinbar auch ein Herrscher, König gewesen sein, der sich auch nicht vor dem Kampf gedrückt hat, sondern der Erste war, der in die Schlacht geritten ist. Und noch geläufiger uns vielleicht, König David. Das war auch keiner, der aus dem Palast heraus die Leute in den Krieg geschickt hat, sondern der war mittendrin. Aus ganz Israel, in 1. Chronik 11 steht das, aus ganz Israel kamen Gesandte zu David nach Hebron und sagten zu ihm, wir sind dein Volk und gehören zu dir. Schon damals, als Saul noch König war, bist du es gewesen, der Israels Heer in den Kampf geführt und siegreich wieder zurückgebracht hat. Der Herr, dein Gott, hat zu dir gesagt, du bist der Mann, der mein Volk Israel weiden soll wie ein Hirte seine Schafe. Dich habe ich zum neuen König über Israel bestimmt. Also auch der David war Vorbild und Kämpfer für den Herrn. Vorbild, also leiten durch Vorbild. In der Familie, wo in unserem Leben einfach sind wir, auch eine Seite im Reich Gottes durch Vorbild sein. Da braucht es manchmal gar nicht so viel der Worte, sondern einfach, wie lebe ich? Bin ich echt? Drittens, er war, das ist relativ einfach, also jedenfalls steht es da so einfach, er war wahnsinnig gastfrei und großzügig, freigebig und alles andere als geizig. Er hat riesige Mengen an Nahrungsmitteln zur Verfügung gestellt, also jeden Tag offenbar, und hat da also mindestens 150 plus x Leute bewirtet, ist, finde ich, bemerkenswert. Was aber auch heißt, dass er ja, wenn er diese zusätzlichen Abgaben, die ihm zugestanden hätten, nicht nimmt, schon sehr vermögend gewesen sein muss. Und das führt mich zu zwei Schlussfolgerungen. Erstens, Wohlstand an sich steht einem geistlichen Leben grundsätzlich nicht entgegen oder nicht grundsätzlich entgegen. Also man kann ruhig Vermögen haben und trotzdem geistlich leben, aber Vermögen und Besitz verpflichten auch in der Verantwortung vor Gott und auch vor den anderen Menschen. Also wenn einem Gott Reichtum zufallen lässt, dann darf man dankbar sein und es auch genießen, glaube ich, darf sich auch schöne Sachen gönnen. Aber man muss sich klar sein, dass man Gott irgendwann mal Rechenschaft ablegen muss darüber, was man mit dem Reichtum denn gemacht hat. Und auch da ist, meine ich, gut, wenn man einfach gewisse Gottesfurcht walten lässt und nicht so denkt, was kostet die Welt? Ich kann mir alles leisten, das sollte man besser nicht tun. Und ich denke, man kann dieses Prinzip, was da zum Ausdruck kommt, auch ruhig verallgemeinern, indem man nämlich sagt, oder sich bewusst macht, die Stelle haben wir, also eine ähnliche Stelle haben wir vorhin auch gelesen, dass man sich einfach vor Augen führt, dass wir wohl nur Verwalter dessen sind, was Gott uns anvertraut hat. Also wir sind nicht, natürlich rechtlich gesehen Eigentümer und Besitzer, aber geistlich gesehen vertraut uns Gott etwas an, was wir verwalten sollen und was wir einfach im Sinne Gottes auch verwenden müssen. Lukas 19, das hatte ich heute früh im Abendmahl schon mal kurz angesprochen, da erzählt Jesus eine Geschichte von einem Herrscher, der außer Landes geht und 10 seiner Knechte zu sich rief und jedem ein Pfund Silberstück gab und sagte, setz dieses Geld gewinnbringend ein, ich komme bald zurück. Das sagt Jesus auch zu uns. Das ist geistlich gesehen so, wenn ich geistliche Gaben habe und die vergrabe, dann wäre ich dem nicht gerecht, was Jesus da will. Und wenn ich aber sehr viel Geld habe und es nur für mich und für meine Interessen verwende, wäre ich dem auch nicht gerecht. Das kann man durchaus auch, finde ich, auf unser Spendenverhalten übertragen. Fragt euch da mal selber. Und wichtig ist mir noch, dass da jeder vor seiner eigenen Türe kehrt. Also da muss keiner nach links schauen oder nach rechts schauen und sagen, na, der könnte aber auch mehr. Keiner von uns weiß genau, nicht einmal der Kassier weiß genau, was einer hier vor Gott gibt oder nicht gibt. Aber die Verantwortung muss jeder mit sich, mit seinem eigenen Herzen und mit seinem Herrn ausmachen. Ich wollte euch einfach ermutigen, darüber nachzudenken, wie ihr mit eurem Vermögen umgeht, gerade auch vor dem Hintergrund des Nehemia. Es heißt an einer Stelle in der Bibel, ich habe sie nicht gefunden, aber die gibt es, einer gibt reichlich und hat immer mehr und der andere kargt und hat immer weniger. Und ich würde jetzt gerne mit euch ein Lied anhören, das diese ersten drei Punkte so wunderschön zusammenfasst. Am besten ist es vielleicht, wenn ihr die Augen zumacht und versucht, dem Text zu folgen. Das ist für Ungläubige das Lied, das ist aber auch für Gläubige, einfach sich die Frage zu stellen, wofür lebe ich bisher? Und dann mache ich gleich weiter.
Mm-hmm. erzählen, hast du daran schon gedacht? Jeder wird ihn sehen, ganz gleich, ob du ihm geglaubt oder nicht. Wow. Und dann wird's dumm gehen, ob du sein Wort hast vertraut oder nicht.
Ein Lied aus einer CD, die mein Bruder mit rausgegeben hat. Die CD kann man übrigens auch in einem der Schaukästen, sind noch welche da. Wir hören es im Auto manchmal, so ein Lieblingslied von der Sarah und mir. Wir freuen uns immer dran. Mich ergreift die Melodie, aber auch der Text vor allem, weil wir uns wirklich Gedanken machen müssen, wozu, was tun wir hier eigentlich, wozu setzen wir uns ein? Frag dich mal, wozu du lebst, ob du alles gegeben hast und wenn ja, wozu? Und bedenke auch, dass du irgendwann mal vor deinem Schöpfer stehen wirst und dass er dich fragt, wozu du dein Leben und deine Kraft verwendet hast. Schauen wir uns noch den letzten Aspekt an aus dem Nehemia. Er sagt: Mein Gott, vergiss nicht, wie viel Gutes ich für dieses Volk getan habe. Er stellt also alles Gott in Rechnung und erwartet alles von Gott. Er sammelt sich Schätze bei Gott, wo sie Motten und Rost nicht fressen. Und er weiß auch, dass sich Gott nicht schenken lässt. Klammer auf, auch bei den Spenden nicht, Klammer zu. Und deswegen ist es für uns, glaube ich, auch erleichternd und gut zu wissen, dass in allen geistlichen Dingen und Diensten, die wir tun, ganz egal, ob das hier auf der Bühne ist oder da hinten bei der Technik oder auch in Bereichen, die niemand wahrnimmt, dass wir uns klar machen, dass wir schon auch Menschen dienen, aber in erster Linie dem Gott des Himmels und der Erde dienen, dem Schöpfer dienen, der alles gemacht hat. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass wir von Gott alles erwarten können, dann ist es auch viel, viel weniger schlimm, wenn wir das Gefühl haben, dass Menschen unserem Dienst gegenüber undankbar oder gleichgültig gegenüberstehen, dass sie ihn manchmal gar nicht erkennen, dass sie ihn nicht würdigen, dass sie uns nicht loben. Das spielt dann alles keine so große Rolle mehr, wenn ich weiß, im Himmel ist das angeschrieben. Und Gott wird zu seiner Zeit jeden, der in seinem Reich mitarbeitet, gerecht und auch würdig belohnen. Und es soll einfach Ermutigung sein für alle die, die schon geistlich dienen, die aber manchmal das Gefühl haben, dass ihr Dienst eben nicht gesehen, nicht gewürdigt wird. Auch ein Aufruf an die, die nach menschlicher Anerkennung haschen, die brauchen wir auch schon, das weiß ich. Und jedem tut's gut, aber das darf nicht das sein, was Motiv ist für unseren geistlichen Dienst. Und es soll auch Ansporn sein für die, die überlegen, ob sie einen geistlichen Dienst übernehmen wollen. Wenn man das macht, dann glaube ich, hat man einen ganz erhabenen Dienstherrn, nämlich den allmächtigen Gott. Und es gibt, glaube ich, auch nichts Schöneres und Besseres, von dem gebraucht zu werden, mitarbeiten zu können an seinem Reich und sich von ihm dann auch beschenken zu lassen durch den Dienst, aber auch später, wenn im Himmel vielleicht mal Kronen ausgeteilt werden. Und wenn man jetzt diese vier Dinge, die da in diesem Kapitel beschrieben sind, anschaut und den Nehemia sich vor Augen führt und dann mal sich daneben stellt, dann wird es jedenfalls bei mir ein erhebliches Ungleichgewicht. Ich habe so eine Skala aufgemalt, die geht bei 10 an, da ist Nehemia und dann hört sie bei 0 auf. Und ich habe mich jetzt mal bei 1 hingeschrieben. Vielleicht auch unter 1 noch, ist auch wurscht. Ordnet euch selber ein, wo ihr auf der Skala steht. Aber ich wollte an der Stelle zwei Dinge noch loswerden. Der Nehemia, der ist ein Extrembeispiel, genauso wie der Mose und der Noah und der Abraham und im Neuen Testament der Paulus und die Apostel und so weiter. Es ist nicht schlimm, wenn wir dieses Level nicht erreichen. Keiner muss jetzt verrückt werden und sagen, wie soll ich das schaffen, das geht nicht, ich kann das nicht. Es ist nicht schlimm, das sind besondere Menschen, die Gott uns einfach so exponiert vor Augen malt, dass wir nach oben schauen, aber es muss keiner verzweifeln, wenn er dem nicht annähernd nahe kommt. Und was noch wichtig ist, finde ich, wir sollten, wenn wir uns unser Auge neben diese Skala malen oder vorstellen, sollten wir nicht das Auge nach unten kehren und denken, naja, da unten ist aber einer, der ist noch eine Stufe tiefer als ich, deswegen passt schon, ne, so wo ich bin, sondern wir sollten nach oben schauen, wir sollten zu dem Nehemia schauen, wir sollten auf Jesus schauen und sollten einfach Gott bitten, dass er uns hilft, auch den Willen zu haben, Stufen auf dieser Leiter nach oben zu machen. In den letzten beiden Punkten wollen wir noch darüber nachdenken, warum Nehemia so war, wie er war und was uns helfen könnte, Stufen zu gehen. Ich sagte es eingangs schon, er war gottesfürchtig und deswegen war er auch voll des Geistes. Und was da noch ganz wesentlich ist und was auch immer schon betont worden ist in den ganzen Predigten, er war ein Mann des Gebetes. Sein Gebetsleben war sehr, sehr rege. Wir lesen am Anfang im Kapitel 1, Vers 4, dass er gebetet hat, unter Tränen, tagelang. Und wir lesen dann im zweiten, steht von 4 Monaten, deswegen gingen wir davon aus, dass er 4 Monate lang gebetet und gefastet hat und einfach vor Gott gerungen hat. Und wir lesen dann auch an verschiedenen Stellen noch, dass er, als er vor dem Artaxerxes steht, mit Gott im Gebet ist und dass er auch später als Anfechtung kommt, mit Gott im Gebet ist. Also kann man sagen, in jeder Situation seines Lebens sucht er den Gebetskontakt zu seinem Schöpfer. Das ist auch was eigentlich relativ leicht umzusetzen ist, dass wir einfach Gott in unser Leben mit einbeziehen. Das können leise, schnelle, kurze Gebete sein, aber einfach zu wissen, Gott ist da und er hört mich. Ein weiterer Punkt, der ihn auszeichnet, ist, er vertraute Gott in allen Dingen. Er sagt im Kapitel 4, habt keine Angst vor ihnen, da geht es um Leben und Tod, um Angriffe, die da bevorstehen. Habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Er macht seinen Mitkämpfern im Glauben, seinen Mitbauherren macht er Mut. Und das kann er, weil er selbst Gott vertraut, weil er auch da mit gutem Beispiel vorangeht. Wenn der sich jetzt in eine Höhle verkrochen hätte vor Schiss, dann wäre er kein gutes Vorbild gewesen. Aber der stand da wie ein Fels in der Brandung, weil er gewusst hat, Gott sorgt für sie. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Auch das sollten wir versuchen im Leben umzusetzen. Und dann ist noch was Bemerkenswertes, fand ich. Er hat ein Herzensanliegen für Gottes Reich und für Gottes Volk. Bei mir ist es so, dass mir ganz viel, was so im Moment so eindringlich ist, wir hatten letzten Sonntag von den verfolgten Christen in Nordkorea gehört, die in dem Tierkot noch nach was Essbarem suchen. Das erschüttert einen im Moment, aber sind wir mal ehrlich, oder wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, dass mir das beim Mittagessen noch ein bisschen nachging, aber dann so gegen Nachmittag und Abend war es schon fast wieder weg. Oder auch die ganzen Terrorgeschichten, man hört es und ist erschüttert, aber irgendwie so richtig an mein Herz. Mir ist auch klar, dass nicht jeder von uns in allen Dingen dieser Welt ein brennendes Herz haben kann. Nicht jeder kann sich um alles kümmern und kann sich überall einmischen und es zum Herzensanliegen machen, aber wir können mal darauf hören, wo Gott mein Herz will, wo er mich haben will, wo er will, dass mein Herz in Flammen kommt, wo mein Herz anfängt zu brennen. Und vielleicht kann das auch ein Gebetsanliegen sein, wo man sagt, Gott, ich möchte mein Herz dir zur Verfügung stellen, gib mir einen Teil deines Reiches, für den mein Herz brennen soll. Und der Nehemia, setzte sich hin, als er das hörte, weinte, trauerte tagelang, fastete und betete. Der hat über eine Situation gehört, die von ihm meilenweit weg war. Der war gemütlich, so wie wir auch. Ne? Wir sind gemütlich in Deutschland, in Bayreuth. Uns alles, was in der Welt so passiert, braucht uns eigentlich wenig kümmern. Der war auch so weit weg, in Sicherheit. Aber den hat es ergriffen. Und jetzt denkt man noch darüber nach, wie wir so ein Herz bekommen können oder wie wir einfach so ein Leben führen können. Und da möchte ich auch noch was vorweg schicken. Nehemia war ein Kind Gottes, genauso wie ich ein Kind Gottes bin und viele, die meisten, ich hoffe alle auch von euch. Also unterscheiden wir uns in unserer Stellung vor Gott im Vergleich zu Nehemia 0,0. Also mehr als Gottes Kind sein geht nicht. Also Nehemia ist auch nicht mehr Gottes Kind als ich, sondern wir sind in unserer Stellung völlig gleich. Dennoch aber wird über Nehemias Leben so viel berichtet. Also die Bibel widmet dem Nehemia und seinem Leben 13 Kapitel. Und das heißt für mich was. Es bedeutet, dass es uns was zu sagen hat, nämlich, dass es neben unserer Stellung noch mehr gibt, dass wir nämlich neben unserer Stellung doch herausgerufen sind, zu leben. Die Bibel ist voll von Lebensberichten. Wenn es nur um unsere Stellung ginge, dann könnte die Bibel auch aus zwei Blättern Papier stehen, nämlich ungefähr Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wenn du mich hast, Jesus, dann hast du ewiges Leben, genauso wie Mose, wie Noah, wie Abraham, wie Nehemia, wie Paulus, wie die Apostel im Neuen Testament. Wenn nicht, dann nicht. Hoffentlich bis später, liebe Grüße, Jesus Christus. So könnte die Bibel auch aussehen, wenn es nur um die Stellung ginge. Wir wissen aber, dass es eben nicht nur um die Stellung geht, sondern dass es auch schon um das Leben geht. Und das spiegelt für mich dieses Buch Nehemia wieder. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir uns auch Gedanken machen, wie wir aus unserer Stellung heraus ein Leben führen, das Gott für uns vorgesehen hat. Ich habe ein paar Punkte hergeschrieben, auch wieder in Anlehnung an Nehemia. Erster Punkt heißt, Vergebung führt zu Freiraum für Gott. So war es da auch. Der Nehemia, der war ergriffen und hat dann gebetet. Er hat gebetet für seine eigene Schuld und er hat gebetet für die Schuld des Volkes, also auch für fremde Schuld. Ganz lange, intensiv. Und das könnte für uns auch ein Anfang sein. Wenn wir geistlich weiterkommen wollen, dann sollten wir in unserem Leben mal schauen, wo ist vielleicht noch Unvergebenes. Und ich bin mir sicher nicht bei allen. Kann auch sein, dass einen die Welt gefangen nimmt, einfach durch Arbeit, durch Sonstiges, was einen von Gott ein bisschen wegbringt. Aber ich denke, dass vieles, viel geistliches, viel geistlich darbes Leben oder dann niederliegendes Leben damit zu tun hat, dass wir Konflikte mit uns rumtragen, die eben nicht bereinigt sind, nicht wirklich bereinigt sind. Und da muss jeder auch wieder vor seiner eigenen Tür kehren und sich fragen, habe ich denn dem anderen wirklich vergeben, von Herzen vergeben? Das ist so schnell gesagt, ja, das ist schon alles gut und für mich ist das Thema erledigt, das sagt man so oft, aber ist es wirklich vergeben, so wie Jesus uns unsere Schuld vergibt? Oder bin ich auch so frei, dem anderen zu sagen, hey, ich vergesse das wirklich, also anderen auch Vergebung zuzusprechen. Fragt eure Herzen da selbst, ob ihr da wirklich mit allen anderen Leuten im Frieden lebt, so wie Jesus euch vergibt. Denn wenn Jesus uns nur so halb vergeben würde, wie wir es manchmal tun, dann würde auch im Ergebnis keiner im Himmel landen. Freiraum für Gott durch Vergebung, durch Frieden im Herzen. Zweitens, alte Kamelle, aber so wichtig, suche konsequent Gottes Nähe. Suche konsequent Gottes Nähe im Gebet und in der Bibel. Da kann auch keiner euch die Arbeit abnehmen, sondern das muss jeder selber machen. Sucht euch, ich habe ja geschrieben, sucht euch Oasen oder Freiräume an Tagen oder an einem Tag, wo ihr euch Zeit nehmt, vielleicht auch, wo es dann Spaß macht, was zu lesen. Bei uns ist es manchmal in der Früh etwas hektisch, aber ich habe Mittag, gönne ich mir einen Kaffee in einem schönen Café und habe dann ein paar geistliche Bücher dabei, lese ich und genieße es und freue mich dran. Und es ist überhaupt keine Bürde oder keine Last, die mir da auferlegt ist, sondern es ist Freude. Und wenn ich die Bücher mal vergessen habe oder mal nicht in das Café komme, dann fehlt mir was. Und ich habe schon so oft erlebt, dass Gott mir Zuspruch gibt. Also auch da kann ich nur Mut machen, sucht Gott. Wenn es nicht in der Früh geht oder wenn es abends nicht geht, dann sucht euch irgendwie andere Zeiten am Tag, wo ihr es euch zu festen Angewohnheiten macht, was zu lesen. Umgekehrt, wenn wir Gottes Nähe suchen, müssen wir auch drittens alle anderen Dinge ausklammern, die uns hindern, Gottes Nähe zu suchen. Also ausklammern von Dingen, die uns hindern, Gottes Nähe zu suchen. Ich habe einen Gemeindebriefartikel schreiben dürfen, der für Dezember und Januar gelten wird. Da geht es um Höhenheiligtümer. Lest euch den vor dem Hintergrund mal durch. Im Alten Testament gab es viele Könige, die nicht gemacht haben, was Gott gefiel. Manche schon. Und manche von denen, die gemacht haben, was Gott gefiel, die haben die Höhenheiligtümer nicht ausgerottet. Das wird ihnen angekreidet. Also die haben so Altäre im Land akzeptiert, wo die Bewohner des Landes fremden Göttern noch geopfert haben. Und solche Höhenheiligtümer haben wir vielleicht auch in unserem Leben. Die müssen wir bekämpfen und am besten ausmerzen. Ich bin anfällig für schöne Autos. Und da gibt es, wenn man so Smartphone-Zeug hat oder so Tablets, gibt es Apps. Und da kann man bei Autoscout und bei Mobile klicken. Und als wir vor 2 oder 2,5 Jahren ein Auto gesucht haben, da habe ich da immer gesucht und habe hinterher auch einfach da rumgeschaut, Zeit verschwendet. Was man machen kann, ist diese Apps einfach zu löschen. Die sind jetzt zumindest auf dem Tablet, bei uns sind sie weg. Deswegen komme ich dann immer in die Versuchung, da hinzuklicken und Zeit zu vergeuden. Und manch anderer von euch hat andere Apps auf dem Tablet oder sonst wo, wo er andauernd wieder hinrennt. Oder vielleicht auch Orte, die problematisch sind. Klammert diese Orte aus eurem Leben aus. Und dann noch viertens und fünftens habe ich hergeschrieben, das ist jetzt was, was wir nicht machen können, aber was wir erbitten können. Liefere dich Gott mehr und mehr aus und lass dich von ihm füllen. Liefere dich Gott mehr und mehr aus und lasse dich von ihm füllen und bete beständig um ein weiches Herz. Bete beständig um ein weiches Herz. Gut wäre es, und ich glaube, Gott würde es ehren, wenn wir uns und unser Herz ihm mehr ausliefern, wenn wir ihm mehr Raum geben in unseren Gedanken, in dem, was wir tun und all das, was unser kleines Leben so voll macht, ein bisschen zurückdrängen. Und da gibt es ein schönes Lied, das kennt ihr alle, das haben wir schon oft gesungen. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz, fülle mich neu mit deinem Geist. In dem Sinne möchte ich schließen, möchte aber auch noch kurz beten zusammen mit euch. Jesus, wir singen oft, dass wir gerne ein ungeteiltes, neues Herz haben wollen. Manchmal wollen wir es aber gar nicht wirklich, Herr. Wir wissen, dass du es gern hättest. Aber ich bitte dich für mich und für uns, Herr, dass du uns hilfst, Schritte zu machen, es auch umzusetzen in unserem Leben, Herr, dich mehr einzulassen in unsere Gedanken und Sinne, in unsere Herzenswünsche, dir einfach mehr Raum zu geben, Herr Jesus, und uns wirklich Schritt für Schritt ein neues, ungeteiltes Herz geben zu lassen. Herr, pflanze du es ein in uns, nimm alles weg und schenke uns auch den Blick für die Zukunft, die geistliche, die himmlische Zukunft mehr als für diese Welt hier. Herr, wir danken dir, dass wir hier in Deutschland doch bequem leben dürfen, aber schenke doch, dass es uns nicht hindert, an deinem Reich so ähnlich oder so ein bisschen jedenfalls wie Nehemia teilzunehmen und mitzuarbeiten. Bitte segne uns dabei, Herr. Und ich danke dir, dass du gütig und barmherzig und geduldig bist, wenn wir es nicht so schnell schaffen. Amen.